Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home Folge 78. Heute mit einer Folge Velo Race mit mir, dem Christian aus Köln und dem Chris aus...
Diesmal Berlin. Ja, ich musste ja noch den Hasen geben für diesen Berlin-Marathon. Vielleicht hat mich der eine oder andere da...
Dich in einem Hasenkostüm, 2 Meter Hase, der beim Berlin-Marathon vorne wegläuft und dann irgendwelche Fahrer so nicht so Fahrer, also Läufer umwirft oder so etwas, so einfach. Ganz kurz fällt mir dazu eine schöne Geschichte von Markus, die er so via Twitter rausgehauen hat und die ich gelesen habe. Eine Bekannte von ihm ist in Berlin den Berlin-Marathon mitgelaufen mit ihrem Mann. Und das alleine finde ich schon bemerkenswert. Also ein Marathon zu Ende zu laufen, finde ich schon bemerkenswert. Punkt A. Punkt B, die Frau ist blind. Das heißt, sie kann den Marathon nur in Begleitung ihres Mannes laufen, der sie quasi, ich weiß nicht, wie das genau geht. Ich habe es mal gesehen, dass jemand an einer Schnur geführt wird. Vielleicht geht es auch über irgendwie akustische Hinweise, weiß ich nicht so genau. Ist auch relativ unerheblich. Auf jeden Fall ist sie den Marathon blind gelaufen. Punkt 3, der Mann ist, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Kilometer 37 ausgestiegen. Er konnte nicht mehr. Und hat dann seine Frau quasi einem fremden Läufer, der mit denen eine gewisse Zeit schon so durch Zufall gelaufen ist, übergeben. Und dieser fremde Läufer hat diese blinde Frau dann ins Ziel geführt und sie hat mit neuer Bestzeit abgeschlossen. Fand diese Geschichte unfassbar beeindruckend. Deswegen.
Sehr schöne Geschichte.
Ja, also so... So Gänsehautgeschichte,
würde ich sagen. Waren sehr, sehr tolle Bilder, muss ich sagen.
Also du warst vor Ort und hast jetzt angeschaut.
Ja, ich bin dann vielleicht doch nicht so ganz der Frühaufsteher gewesen, aber ich habe den Fernseher angemacht zur besagten Uhrzeit und habe dann so ein bisschen so am Fernseher mitgefiebert. Ich habe aber auch ein bisschen vorher schon die Strecke mir angeguckt. Da war ich mit dem Bus unterwegs.
Und ist das was für dich? Läufst du jetzt auch bald mal Marathon? Also, oder dass du es kannst, wissen wir ja.
Boah, nein, also so ein Viertelmarathon bin ich mal aus Jux und Dollerei mitgelaufen, obwohl ich am Tag zuvor dann doch noch mit feiertechnisch unterwegs war. Also ich würde mir auch, wenn ich mich jetzt wirklich so 1-2 Monate drauf vorbereite, auch so einen Halbmarathon mal zutrauen. Natürlich nicht in der super Zeit, aber so, dass man halt sagt, okay, man läuft diese 21 Kilometer durch, aber keine Ahnung, in einer schlechten Zeit natürlich. Ein Marathon ist dann, glaube ich, noch eine ganz andere Geschichte, vor allem auch mental. Also bei dem Viertelmarathon, die ersten paar Kilometer, wenn da noch ein bisschen Musik dabei ist, dann läuft man die wie so im Tunnel. Und dann fängt man dann vielleicht irgendwann bei Kilometer 7, 8, wenn man merkt, okay, man ist vielleicht dann doch zu schnell angegangen, an zu kämpfen, aber man weiß, hey, noch 3 Kilometer und das Ding ist durch. Und ich glaube, das ist dann vielleicht, also ich glaube dann, dass der Marathon dann auch rein psychisch eine ganz andere Belastung nochmal ist, wenn man plötzlich merkt bei Kilometer 24, ey scheiße, ich kann eigentlich nicht mehr.
Und wenn du dann keinen Läufer mehr vor dir hast, so als visuelles Ziel, dich umguckst und kein Läufer hinter dir ist, so in Schlagdistanz, sag ich mal, und die Straßen leer sind, ja, weil du gerade durch eine Gegend, wo nicht so viele Leute sind, und dann eine Band So Lonely spielt am Straßenrand. Dann sind das die Momente, wo man sich eine großkalibrige Waffe wünscht, um dem Gitarristen zu sagen, was man von ihm hält.
Ja, aber ich glaube, so alleine kann man fast nur sein, wenn man entweder so gut ist, dass man allen wegläuft, oder so schlecht ist, um hinter allen zurückzubleiben.
Ich würde tippen, dass derjenige, dem das passiert ist, eher schlechter war. Aber lassen wir das mal mit diesem Laufzeugs. Das ist ja wer läuft, der hat nur kein Fahrrad. Und widmen uns mal, was so in den letzten, seit unserer letzten Folge, seit dem Giro passiert, der Vuelta, dem Ende der Vuelta passiert ist, dem Profigeschehen. Durch die Veröffentlichung oder durch mein Gastspiel bei Vrindt, der Podcast-Reihe vom Holgi. Es ist möglicherweise so, dass wir auch ein paar Hörer haben, die relativ neu sind oder so Velo Home noch nicht so oft gehört haben oder nicht so viel gehört haben oder noch nie gehört haben. Deswegen vielleicht mal kurz als Erläuterung, dass dies jetzt ein Velo Race ist. Das heißt, wir werden heute eigentlich fast ausschließlich über Profi-Radsport sprechen. So ist Sportschau vielleicht der richtigste Vergleich? Ich weiß es nicht genau.
Oder die Fußballshow, meinst du?
Ja. Irgendwie, also wir sprechen vorwiegend über den Profibereich. Das andere Format, deswegen heißt diese Folge auch Velo Race. Das andere Format, wo wir mehr so über Jedermann-Zeugs und was wir selber fahren und so weiter und so fort sprechen. Der Velo Snack wird vermutlich in der kommenden Woche wieder veröffentlicht. Also das passiert immer im zweiwöchigen Rhythmus. Das nur kurz mal für die Neuhörer als Einleitung und für die Althörer, die kennen das ja eh. So, was ist passiert seit letztem Mal? Jens Vogt ist im Kreis gefahren.
Richtig, und das sogar ziemlich schnell. Mhm. Er hat den Stundenweltrekord gebrochen. Für mich jetzt erstmal absoluter Respekt, in seinem Alter da wirklich noch mit anderen Fahrern in Konkurrenz zu treten, die dann doch diesen Rekord in jüngeren Jahren da gebrochen haben. Eine ganz große Willensleistung. Er hat auch die Möglichkeit genutzt, dass in diesem Jahr quasi das Reglement nochmal gelockert wurde. Mhm. Also letztes Jahr wäre das in dieser Form noch nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite kann man dann auch schon wieder sagen, Mensch, es gab schon Leute, die sind auch mit Rädern der Neuzeit, möchte ich es mal nennen, gefahren und waren einige km/h schneller. Deren Rekorde wurden allerdings nicht anerkannt.
Mhm. Ja, so. Habe ich jetzt, ich glaube, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, komme ich zu einer anderen Meinung. So immer unentschlossen. Also ich freue mich für Jens Vogt. Was der Rekord selber wert ist, wird, glaube ich, werden die nächsten Jahre so richtig zeigen.
Absolut. Also er hat jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Der alte von André Sosenka lag irgendwie bei 49,7, 49,8. Genau, habe ich das jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Er hat einen Rekord aufgestellt von 51,1, 51,2. Mhm. Sicherlich jetzt erstmal wieder so ein Quantensprung, mehr als 1 km/h schneller. Er hat auch die Möglichkeit, wie gesagt, beim Schopf ergriffen, nochmal mit einem großen Knall, so wie er selbst gesagt hat, abzutreten. Sein Name steht jetzt in einer Reihe mit ganz großen Fahrern.
Chris Boardman, Eddie Merckx.
Ja, Boardman vielleicht jetzt nicht mal unbedingt, weil Boardman noch anderen Regularien unterworfen war. Aber der
geht für mich aber trotzdem so ein bisschen auch durch den Film Flying Scotsman. Hieß er Flying Scotsman oder Flying Scotchman? Also, Flying Scotchman, die Verfilmung des Lebens von Harald Junke. Ich glaube, ja. Flying Scotsman. Aber der steht für mich auch so ein bisschen als Synonym für den Stundenweltrekord, weißt du, so als Institution. Deswegen würde ich den in diese Reihe trotzdem mit reinpacken.
Absolut. Und man darf auch zweifeln, ob jetzt so ein Chris Boardman im Alter von Jens Vogt überhaupt noch die Leistung jetzt gebracht hätte, die ihn Jens Vogt wirklich jetzt gebracht hat. Ganz schön in dem Zusammenhang fand ich auch, dass Eurosport den Versuch oder dann den Erfolg dann noch wirklich live gebracht hat. Fand ich sehr, sehr schön. Also sie haben da quasi so einen Tag des Radsports draus gemacht. Sehr, sehr viele Reportagen, Dokumentationen. Sehr, sehr schöne Geschichte. Aber einige Aspiranten für den Rekord haben jetzt schon das Kriegsbeil rausgeholt, wenn man da jetzt mal nennen will, Bradley Wiggins, Tony Martin, Fabian Cancellara, die das beide schon im Vorfeld mal angekündigt hatten, dass es für sie eine Option wäre. Und Taylor Finney hat auch schon gesagt, okay, könnte für ihn eine Möglichkeit sein. Natürlich ist natürlich jetzt die Frage, 51 km/h traue ich jetzt allen von den Vieren zu. Aber wenn man jetzt wirklich diesen Rekord mal anstrebt, da braucht man in gewisser Hinsicht so ein Stück weit ein spezifisches Training dafür, und sowas macht man vielleicht nicht allzu oft. Also wenn man da einen Versuch wagt, möchte man natürlich auch, dass der möglichst lang hält. Also ich glaube, keiner will sich jetzt dieser Schmach aussetzen, dass man jetzt einen Rekord wagt und einen Monat später ein anderer den gleich wieder pulverisiert.
Ich fände es einfach nett, wenn die das alle zum Ende ihrer Karriere einfach machen. Sollen sie doch alle, weißt du, vielleicht sollte das so eine schöne Tradition werden von den Fahrern, die sich das zutrauen und sich dafür zu begeistern, am Ende ihrer Karriere, meinetwegen alle auch auf der gleichen Bahn da vom BMC, dass sie es alle so am Ende nochmal machen, und ob dann jetzt, weißt du, ob man es schafft oder nicht, das ist ja auch so als Event ganz schön. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so in dieser Form passiert. Vielleicht bin ich aber auch zu Romantiker.
Glaube ich fast schon, weil wenn ich jetzt so einfach den Begriff Weltrekord jetzt mal in den Mittelpunkt rücke, dann ist das für mich was jetzt so eher unerreichbar ist. Also ich glaube, keiner würde mir widersprechen, wenn ich sage, okay, wenn man heute ein Zeitfahren auf der Bahn eine Stunde lang durchführen würde, dass es nur ganz, ganz wenige gäbe, die das jetzt wirklich aktuell gewinnen könnten. Mhm. Wenn man jetzt aber sieht, okay, wie stark ist noch ein Fahrer am Ende seiner Karriere, da ist es dann doch, da gibt es dann größere Unterschiede. So ein Jens Vogt fährt jetzt bis 43, dann gibt es andere Fahrer, die treten mit 29 zurück. Also es ist irgendwie kein wirklicher Maßstab da, an dem man quasi das, die Leistung dann wirklich messen kann. Mhm. Ich würde dann schon sagen, es soll jedem selber freigestellt werden und im Idealfall am Höhepunkt der Karriere.
Ich weiß nicht, wie dieses von dir schon angedeutete spezifische Training, wie viel das in Zeit und ja Intensität und so weiter, alles was dazu gehört, in Kauf nimmt und ob sich das einfach jemand während seiner in Anführungszeichen normalen Karriere, ob so ein Tony Martin jetzt einfach mal zu seinem Teamchef gehen kann und sagen, pass mal auf, mein Freund, hier die nächsten 3 Monate bereite ich mich auf den Stundenweltrekord vor, rechne mal lieber nicht mit mir. Das ist aber sowas, das weiß ich einfach nicht, ne? Inwieweit das jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, den Alltagsbetrieb aufhält.
Es würde wahrscheinlich dann eher vielleicht in den Winter reinfallen. Was man weiß, ist, dass so ein Bradley Wiggins ja wieder zurück auf die Bahn will und dann bewusst noch das ein oder andere Kilo zusätzlich in Kauf nimmt, um quasi auch diesen Rekord dann nochmal brechen zu können. Es kommt natürlich ganz klar darauf an, was für ein Typ Fahrer man ist. Also es gibt dann robustere Fahrer, ein bisschen schwerere Fahrer, die sind in der Regel ein Stück weit bevorzugt, wenn es um Bahnwettbewerbe geht. Also die Höhenmeter sind da dann doch so ein Stück weit begrenzt oder da gibt es ein ganz klares Limit, da geht es einmal die Kurve hoch und einmal wieder runter.
Ich hege einfach diese romantische Vorstellung davon, dass man das vielleicht so machen könnte.
Wenn man vielleicht den Übergang zur WM jetzt schaffen
würde. Genau, ja. Dort fing man ja auch mit einer Art Zeitfahren an.
Ja, und das wäre jetzt so mein Übergang gewesen. Also Bradley Wiggins fuhr ein überragendes Zeitfahren, um es vorwegzunehmen. Er hat Tony Martin dann besiegt, hat sich vielleicht auch ein bisschen gezielter darauf vorbereiten können, war jetzt nicht mehr wirklich in dieses alltägliche Rennprogramm so eingebunden, auch was so Helfertätigkeiten angeht, wie es jetzt von Tony Martin war. Tony Martin war danach sehr enttäuscht, aber gerade, um jetzt so die Brücke zu schlagen, also Wiggins, um es nochmal kurz vorwegzunehmen, hat gesagt, das war seine letzte Zeitfahr-WM. Also für Tony Martin würde jetzt keine Möglichkeit mehr bestehen, bei einer Zeitfahr-WM einen Bradley Wiggins da jetzt nochmal zu zeigen, hey, Tony Martin ist der Bessere. Aber so ein Stundenweltrekord, das könnte so eine zusätzliche Motivation sein, so ein letzter Showdown. Man muss dazu sagen, Bradley Wiggins hat Tony Martin nach einer Verletzung damals auf Seiten von Tony Martin 2012 die Goldmedaille weggeschnappt bei den Olympischen Spielen. Jetzt die Zeitfahr-Goldmedaille. Also das könnte dann vielleicht so die letzte Möglichkeit sein, nochmal zu zeigen, hey, jetzt zeige ich es ihm nochmal. Vielleicht eine zusätzliche Motivation.
Aber können wir vielleicht nochmal früher ansetzen? Lass uns nochmal die ganzen Wettbewerbe, das von dir angesprochene Zeitfahren, vielleicht dann später nochmal. Mal einfach die Wettbewerbe so durchgehen. Ich habe es war ja eine, ich sag jetzt mal für uns, ne? Das sagt man ja dann immer so, es war für uns eine wirklich grandiose WM. Also ich habe mir mal die Medaillen nicht, ich habe das gar nicht, ich habe es im Urlaub natürlich nur am Rande wahrgenommen, habe mir die Ergebnisse angeschaut, ein bisschen was die Rennen beschrieben, hoffe von dir da noch mehr zu hören, aber habe den Medaillenspiegel angeguckt und wir sind auf Platz 1. Das war mir gar nicht so richtig klar gewesen.
Doch, also wirklich, wirklich überragend. Und ich glaube, die Goldmedaille, die noch am sichersten eingeplant war, die wurde nicht mal geholt.
Ja, stell dir mal vor, der Martin Toni hätte noch zugeschlagen. Also ich war sehr, 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 sehr freudig überrascht. Vor allen Dingen natürlich, und da kann man ja gar nicht die Damen, die man wir sonst auch gerne aufs Podest heben, noch holen. Die Damen haben natürlich viel dazu beigetragen. Sonntag, 21. September fing es an mit diesem, wie ich finde, sehr schönen, relativ neuen Disziplin des Mannschaftszeitfahrens, sowohl Damen als auch Herren. Dort wird nicht, wie man sich's vorstellen könnte, in den Nationen gefahren, sondern es wird in den Teams, in denen sich die Profis auch sonst das ganze Jahr über befinden, gefahren. Muss gestehen, von den Damen Mannschaftszeitfahren hatte ich nicht so wirklich die Ahnung. Es hat dieses Jahr Specialized gewonnen, im letzten Jahr auch schon, also scheint es wohl ein relativ klarer Favoritensieg gewesen zu sein.
Ja, und 2 Deutsche mit dabei, ja. Lisa Brennauer und Trixi Worak.
Ich dachte immer, die ist Worak. Aber das ist der Musiker, ne? Worak, Trixi Worak, genau.
Trixi Worak.
Ja, also da fing der Goldregen sozusagen schon an.
Und auch, die Spannung, die entwickelte sich auch in diesem Rennen dann eher so um den dritten Platz. Also wenn man die Abstände sieht, Platz 1, fast ein 50er Schnitt, Platz 2, knapp über einem 48er Schnitt, also 1,17 schon Abstand zu den zweiten und dann 2 Minuten 20 zu den dritten. Dann aber von Platz 3 zu Platz 7 nur 35 Sekunden, also da kann man wirklich von Favoritensieg sprechen. Mhm. Da war die Spannung dann doch recht früh raus.
Und Lisa Brennauer, die ja in diesem Team fährt, ist ja auch sowas wie die, wie soll man sagen?
Im Zeitfahren vielleicht die Nachfolgerin von Hanka Kupfernagel, vielleicht aus deutscher Sicht, die dann auch schon mal zu den ganz, ganz großen Aspirantinnen oder auch Titelträgerin bei WMs gehört hat.
Sie ist ja deutsche Meisterin auf der Straße, im Zeitfahren und im Bergzeitfahren. Also mehr kann man ja fast gar nicht holen. Dementsprechend so die herausragende deutsche Fahrerin. Fürs Mannschaftszeitfahren der Herren hatten wir eigentlich auch Omega so als den Favoriten ins Auge gefasst. Vielleicht noch Orica Greenage. BMC hat's gemacht. Und da war ich eigentlich ein bisschen überrascht, weil die hätte ich jetzt so weniger auf dem Schirm gehabt.
An allererster Stelle ein deutlich spannenderes Rennen als bei den Damen, muss man wirklich so sehen. Platz 2 bis Platz 5 beispielsweise nur 15 Sekunden, also da war fast alles drin, nur von Platz 1 bis Platz 2 war schon so eine halbe Minute Luft. Ja, BMC hätte man vielleicht jetzt nicht so im ersten Moment gedacht. Sie haben vielleicht dann auch noch ganz stark von dieser Verpflichtung von Rowan Dennis schon während der Saison profitieren können. Mhm. Der als ausgewiesener Zeitfahrspezialist dann nochmal das Team verstärkt hat. Und sie haben ja dann so einen Weltmeister aus dem letzten Jahr noch vom Team Omega Pharma da verpflichtet, Peter Welitz, also der auch als ausgezeichneter Zeitfahrer gilt. Ist jetzt der Einzige, der jetzt in allen drei Austragungen der Zeitfahr-Team-WM Gold geholt hat. Also Volksgarant kann man sagen. Beim Team Omega. Ja, das ist zum einen der Verlust Peter Welitz, dann zum anderen dann auch noch der Verlust Rigoberto Urán, der ja auch bei der Vuelta wieder gezeigt hat, was für ein toller Zeitfahrer er mittlerweile ist. Da durch seine Krankheit gegen Ende der Vuelta, da ist mit Sicherheit auch noch einiges an Power dann abhanden gekommen.
Mhm. Aber zumindest, also ich freue mich über diese Disziplin, dass das jetzt sich so etabliert hat und auch nicht so aussieht, als wenn das wieder schnell abgeschafft wird. Also ich finde ja, da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen hier, wie schön Mannschaftszeitfahren ist unter ästhetischen Gesichtspunkten. Und ich finde toll, dass die Weltmeisterschaft dort diese Bühne bereitet, weil manchmal hat es ja bei Rundfahrten so ein bisschen das den Geschmack, hat es da wirklich was zu suchen, weil es ja doch das Gesamtklassement für mögliche Aspiranten in eine Richtung verschiebt, Titelaspiranten in eine Richtung verschiebt, die weniger gut für sie ist. Oder sie leiden dann darunter, dass sie nicht in einem so guten Team sind. Aber gerade bei einer WM finde ich das eine super Sache.
Vor allem, weil auch dadurch mehreren Fahrern die Möglichkeit wirklich gegeben wird, bei einer WM auch am Start zu stehen. Mhm. Also es gibt ja genügend Fahrer, die jetzt wirklich Nationen angehören, die vielleicht jetzt nicht wirklich diese Breite haben, wo dann oder wo die Spitze so stark besetzt ist, dass es schwierig ist, noch ins Team reinzukommen. Und wenn man da sich jetzt mal so Fahrer rausnimmt, wie in Jascha Sütterlin, der wirklich seinen Platz da im Teamzeitfahren in einem doch auf Platz 6 recht starken Team Movistar gefunden hat, ein Nikias Arndt, der im Team Giant Shimano mitfahren konnte, auch ein Marcel Kittel, für den der WM-Kurs im Straßenrennen wirklich zu hart gewesen wäre, aber der sich dann nicht zu schade war, dann auch im Teamzeitfahren da wirklich seinen Beitrag zu leisten. Oder ein Michel Koch, oder das ist jetzt alles nur aus deutscher Sicht jetzt erstmal betrachtet. Also da gibt es noch einige andere Beispiele aus anderen Nationen. Aber ja, so eine Weltmeisterschaft, dass man da auch wirklich mal eine andere Komponente mit reinbringt, das finde ich schön.
Ja, also absolut. Soll man auf jeden Fall immer beibehalten. Garmin Sharp, die ja sonst eigentlich auch immer als gute Zeitfahrer gelten, sehe ich gerade auf Platz 10. Das war wohl nicht deren Tag. Also fällt mir jetzt gerade so auf, wo ich nebenbei nochmal so die Ergebnisse durchscrolle. Das war wohl nichts. Nun gut. Mannschaftszeitfahren haben wir besprochen. Als nächstes dann kamen die an dem Montag die Juniorinnen und die U23 Einzelzeitfahrer durch. Was können wir zu den Juniorinnen sagen? Also ganz ehrlich, ich nicht viel.
Ich auch nicht viel. Also wirklich, ich glaube nur, dass die aktuelle Juniorenweltmeisterin, meine ich, den Titel sogar verteidigt hat, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also wenn ich da jetzt gerade auf dem richtigen Weg bin, also nicht, dass ich mich da vertue, aber mit 18 fährt man ja im Endeffekt so seine letzte Juniorenweltmeisterschaft und gerade in diesem Altersbereich sind dann die Schritte von Jahr zu Jahr dann doch noch recht groß. Wenn ich mich da nicht vertue, muss ich da... Ich bin mir jetzt wirklich nicht ganz sicher. Also bei den Damen oder gerade bei den jüngeren Damen kenne ich mich dann doch nicht so gut aus, aber...
Nee, also da bist du auf dem Holzweg. Im selben Jahr, Lennart, ach, das ist der Herren. Ich verwechsel jetzt schon die Herren und die Damen. Aber Lennart kann ja auch ein Mädchen sein.
Oh, Moment, ich hab's verwechselt. Wir sind gerade noch beim Zeitfahren, oder?
Wir sind bei den Damen, wir sind bei den Juniorinnen-Zeitfahren und da ist Macy Stewart
genau, die also Siegerin. Australierin, Platz 3 und 4 auch an Australien. Große Bahntradition und die schlägt da durch und die deutsche Lisa Klein, immerhin noch respektable 12. Noch ja, im vorderen Viertel. Ist okay.
Absolut. Also ich bin völlig auf dem falschen Napf. U23 Einzelzeitfahren, da weißt du dann schon ein kleines bisschen mehr, oder? Bei den Junioren kennst du dich ja schon deutlich besser aus als bei den Damen, bei den jungen Damen. Du kennst dich ja mit jungen Damen sonst gut aus, aber...
ja, wie auch bei den Damen in der Juniorenklasse U23 jetzt bei den Herren wieder in Australien. Also die haben wirklich allein durch diesen Bahnradsport unglaublich klasse, die von unten rankommt. Also nicht umsonst ist jetzt wirklich Orica Greenwich auch bei den Herren, was jetzt Zeitfahrwettbewerbe angeht, mit den jungen Australiern da, Durbridge, um nur einen zu nennen, da wirklich super aufgestellt. Ja, aus deutscher Sicht Nils Pollitt, ich meine, der deutsche U23-Zeitfahrmeister, bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, auf Platz 12. Maximilian Schachmann hatte ein bisschen Pech. Also okay. Er hatte da wohl einen Defekt und ohne diesen Defekt, er hat jetzt so 37 Sekunden Rückstand, immerhin noch Fünfter, wäre er wohl auf dem Podium gelandet. Stefan Kögen aus Schweizer Sicht, sehr, sehr schön auf Platz 3 Bronze geholt und für mich überraschend auf Platz 2 ein Ryan Mullen, ein Ire. Also Iren, da bin ich dann doch eher... Ja, Dan Martin, Nicholas Roach, das sind jetzt für mich nicht so die absoluten Zeitfahrspezialisten, sondern eher so.
Aber war nicht auch, wie heißt er, der Ire, mit dem ich auch mal zusammen mein Rennen fuhren durfte, beziehungsweise an der gleichen Startlinie stand. Das irische Rad-Idol.
Sean Kelly?
Genau. Hat er nicht, genau, Sean Kelly. Der war, glaube ich, auch ein guter Zeitfahrer.
Mag sein, ist jetzt auch einige Jahre allerdings schon her und
Er war noch super fit, aber sah nicht super fit aus. Er hat mich am Bauchumfang übertroffen. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Aber
das verdient auf jeden Fall Respekt.
Ja. Ich hatte auch Respekt vor ihm. Also es war eine sehr, sehr, sehr nette Person. Aber ja, warum soll ich ein Ire Zweiter werden? Also ich gestehe ganz offen, in diesen unteren Kategorien, also U23 und so weiter, kenne ich mich zu wenig aus, um da wirklich groß und substanziell etwas sagen zu können. Das muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Es ging dann am Dienstag mit dem Junioren Einzelzeitfahren weiter und da zumindestens konnten wir aus Deutschland schon die erste goldene Medaille dann berichten.
Ja, und was ein Paukenschlag. Also die Strecke ist jetzt 30 Kilometer lang. Man kennt aus den jüngeren Jahrgängen dann doch eher, dass es so kürzere oder kleinere Abstände gibt. Aber das, was da Lennart Kamner da wirklich auf die Straße gebracht hat, also verdient meinen allergrößten Respekt. Da hat er doch den zweiten schon um 44 Sekunden da distanziert. Also war
auf 13 Kilometer, das muss man sich mal
vorstellen. Auf 30 Kilometern. Es waren 29,5 Kilometern.
Ja.
Kilometer, allerdings 1 km/h schneller. Also das ist schon das ist wirklich granatenmäßig, vor allem wenn man dann halt betrachtet, dass dann die nächsten 10, die darauf folgen, dann innerhalb einer Minute sind und er legt da wirklich 44 Sekunden da zwischen sich und den zweiten. Also da hat er überhaupt nichts anbrennen lassen. Also auch wieder ein Irre, diesmal aber auf Platz 8.
Man muss dazu sagen, vielleicht noch, dass Lennart auch deutscher Meister im Einzelzeitfahren ist in dieser in seiner Altersklasse und Europameister in der Altersklasse. Also von Favoriten sie zu reden, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es war jetzt zumindest keine so große Überraschung, oder das war bestimmt eine Medaille, mit dem das deutsche Team gerechnet hat, beziehungsweise ja, nicht so wirklich überrascht war.
Zumindest. Ja, also genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es absolut überraschend war. Dafür ist der Abstand einfach zu groß. Und ich glaube, wir alle dürfen gespannt sein, wo Lennart Kamner nächstes Jahr dann fährt.
Hast du ob da schon irgendwas
gehört? Aktuell weiß ich es nicht. Also, aber ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass er da so einige Kontinentalteams hat, die an ihm interessiert sind. Vielleicht gibt es da auch schon Interesse von Pro-Kontinentalteams, aber das wäre jetzt Spekulation.
Ja, auf jeden Fall jemand mit der, wo man sich mal wieder freut, dass da ein junger deutscher Fahrer so langsam hochkommt. Dienstag dann auch das Elite oder ich finde es mal so komisch, dass man Elite sagt oder das Damen Zeitfahren. Ja, und da hat die Lisa es dann mal auch wieder gemacht.
Ja, nicht überraschend. Also wenn man sich mal die Top 10 anschaut, dieser Brennauer aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich. Mit der Goldmedaille auf Platz 3, dann Evelyn Stevens, auch aus dem gleichen Team, auf Platz 6 schon die nächste aus diesem Team und auf Platz 10 Trixie Worrock aus deutscher Sicht gleich wieder aus diesem Team. Auf 13 Chantal Plack schon die nächste, also ist keine Überraschung, dass dieses Team überlegen das Teamzeitfahren gewonnen hat. Ja. Auf wen ich noch absolut eingehen will, ist die Mieke Kröger.
Das hab ich, da hätte ich jetzt meinen linken Fuß drauf gewettet. Das war, ja, weil ich weiß, dass du damals schon, als sie, war es letztes Jahr, als sie etwas gewonnen hatte? Was war das denn?
Nein, das ist schon einige, also sie ist Europameisterin im Zeitfahren, aber ich verfolge sie jetzt schon seit einigen Jahren. Und man muss ganz ehrlich sagen, mit 21 Jahren da jetzt auf Platz 4 da einzufahren, also ich glaube nicht nur ich bin überrascht, sondern sie umso mehr. Hm. Also wirklich wahnsinnige Leistung und eine, auf die wir uns in den nächsten Jahren sicherlich freuen können.
Sie war, also was ich in Interviews gehört habe, hat sie sich auch tierisch gefreut und wir wissen ja, dass sie quasi das Pendant zu Valverde für dich ist im Damenradsport. Also dass dein Herz da schon für sie schlägt. Das kannst du jetzt auch hier öffentlich zugeben.
Also da drücke ich doch immer ganz besonders die Daumen, gerade weil sie vor einigen Jahren weil sie da nicht ganz so viel Glück hatte bei einem Juniorenrennen, als sie schon quasi eine sichere Silbermedaille fast zu haben schien und dann das Feld sie doch noch eingeholt hat. Aber doch, seitdem verfolge ich so ein bisschen ihre Karriere und freue mich umso mehr, dass sie da jetzt wirklich so den Anschluss da im Zeitfahren zumindest an die Weltspitze geschafft hat.
Das Herz für Chris schlägt für Mieke. Danach das dann kam Mittwoch das Einzelzeitfahren der Herren. Eben schon angedeutet, Sir Bradley Wiggins.
Oder kam's? War das schon Mittwoch? Ah ja, okay, kam Mittwoch. Mhm.
Sir Bradley Wiggins hat's abgeschossen. Ich habe mich natürlich tierisch gefreut, weil ich den Herrn sehr gerne, also was heißt mag, aber er ist einer von den Fahrern, für die ich eher Sympathien hege als für andere. Und deswegen habe ich ein bisschen so mich gefreut. Er wird wahrscheinlich auch sich selber sehr gefreut haben und den Jungs von Sky nochmal zum Abschied so etwas mitzugeben. Es ist ja alles nicht man weiß ja nicht genau, dass es gibt ja alle möglichen Gerüchte und dieser Abschied von Sky, wie das jetzt läuft und wie es gelaufen ist und so, ob das alles so im Frieden und im Reinen passiert ist, möchte ich mal einfach so in Frage stellen. Aber da sich nochmal den Titel jetzt auch zum Abschluss seiner oder möglichen Abschluss seiner Straßenkarriere zu holen, ist was Feines.
Ja, Jens Vogt hat natürlich nur müde gelächelt. Der ist 51 km/h gefahren. Bradley Wiggins hat gerade mal so die 50 km/h-Marke da gestoßen und nicht mal über den gleichen Zeitraum. Also Jens Vogt fühlt sich da vielleicht als moralischer Zeitfahrweltmeister. Ich weiß es nicht.
Er hätte antreten können.
Ja. Ansonsten Toni Martin auf Platz 2. Er war sehr, sehr enttäuscht. Und ich, Ich glaube, das nagt auch nachhaltig ein Stück weit an ihm und er wird nächstes Jahr umso stärker versuchen zurückzukommen. Auf Platz 3 Tom Dumoulin, der schon das ganze Jahr über starke Zeitfahren abgeliefert hat, der auch bis dato vielleicht als der größte Kontrahent von Tony Martin für dieses Zeitfahren galt, den hat er hinter sich gelassen. Aber nach starkem Start, an dem er noch vor Bradley Wiggins lag, hat er am Ende doch so etwa eine halbe Minute liegen lassen. Aber ja.
Wir haben es kurz im letzten Velo-Snack angesprochen, weil es, glaube ich, an dem Mittwoch einfach passiert war. Das Verhalten oder die Art und Weise, wie Tony Martin sich nach diesem, in Anführungszeichen, für ihn Niederlage benommen hat, verhalten hat. Was meinst du dazu? Also Markus war da sehr, sehr kritisch und meinte, sich als Zweiter so enttäuscht zu zeigen und so, das ist ja, das spricht auch so ein bisschen nicht für ein, ich will mich nicht falsch äußern, ich weiß es nicht genau mehr, aber so sinngemäß, einen zweiten Platz als eine so große Niederlage zu betrachten und als so schlimm und Enttäuschung, das spricht ja auch dafür, dass er, der jetzt ein ganzes Jahr lang alle Zeitfahren, glaube ich, gewonnen hat, den er gestartet ist, was er da über die Zweiten denkt. Weil das ist ja trotzdem eine hervorragende Leistung und das ist ja trotzdem aller Ehren wert. Und man wird nun mal im Sport auch geschlagen. Da gehört Gewinnen und Verlieren dazu. Und dass man das vielleicht nach außen hin auch als Sportsmann vielleicht mit ein bisschen mehr Anerkennung für den Zweiten demonstrieren sollte. Was meinst du dazu?
Ja, ich glaube, Tony Martin, trotzdem, dass er jetzt wirklich in diesem Zeitfahren jetzt Bradley Wiggins unterlegen war, Tony Martin ist in Topform, wenn alle Leute in Topform sind, der weltbeste Zeitfahrer. Das ist für mich jetzt erstmal Fakt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, da ranzugehen. Die erste Möglichkeit oder die erste Sichtweise ist, was fühlt ein Sportler nach diesem Rennen? Tony Martin war jetzt sehr enttäuscht und jetzt gibt's Personen, die werden dann Zweiter, lächeln in die Kamera, haben eine Medaille und im Endeffekt sind sie total niedergeschlagen. Mhm. Da habe ich es aber lieber, wenn jemand seine Niedergeschlagenheit auch zeigt.
Okay.
Also ich kann es nachvollziehen. Ich kann jetzt nicht wirklich die Bilder beurteilen, weil ich keine Live-Bilder gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit er vielleicht einem Bradley Wiggins da diesen Sieg nicht gegönnt hat oder da vielleicht einen Handschlag verweigert hat oder was weiß ich, was da vielleicht vorgefallen sein mag. Aber eine Enttäuschung kann ich für einen Fahrer, der jetzt in dieser Disziplin seit Jahren das Nonplusultra ist, absolut nachvollziehen. Und ich glaube, das macht ihn ja auch aus, dass er mit dieser Niederlage so nicht leben kann, nicht leben will und da schnellstmöglichst jetzt auch versuchen werden will, das wieder in den Sieg umzukehren. Und das ist ja dann wieder eine positive Charaktereigenschaft.
Ja, wobei, sich über einen zweiten Platz zu freuen, ist halt schwierig, wenn man, ich glaube, dass die Mieke Kröger sich über den vierten Platz deutlich mehr gefreut hat, als Tony Martin über den zweiten und auch aus verständlichen Gründen. Aber,
Entschuldigung. Es ist jetzt, Tony Martin hat dreimal davor den Zeitfahrweltmeistertitel errungen. Er hat zweimal vor diesen Zeitfahrweltmeistertiteln zweimal Bronze errungen. Also ein zweiter Platz ist für ihn absolut eine Enttäuschung und es wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Also ob da jetzt eine weitere Medaille im Schrank ist, die jetzt nicht golden ist, ich glaube,
ja,
dass das die Enttäuschung wäre, jetzt 14. geworden, nicht größer gewesen wäre. Er wollte einfach diesen Sieg.
Ja, ja.
Zumal diese Enttäuschung aus dem Teamzeitfahren ja schon mit sich mitgetragen hat, da hat er die letzten zwei Jahre auch Gold geholt mit seinem Team und da wurde er schon Dritter und vielleicht hat er umso mehr sich den Druck vielleicht auch gemacht, im Einzelzeitfahren da jetzt dann wirklich Gold zu holen.
Ja, drück mir ihm fürs nächste Jahr wieder die Daumen und dann kann es ja wieder ganz anders aussehen. Da ist zumindest Sir Bradley wahrscheinlich nicht mehr damit dabei. Was ja auch schade ist, ne? Man will ja jetzt nicht nächstes Jahr gewinnen, bloß weil der andere nicht da ist. Das ist ja auch irgendwie doof. Es ging dann weiter mit den, nachdem wir die ganzen Einzelzeitfahren sozusagen abgearbeitet haben, mit dem Straßenrennen der Juniorinnen. Grüße an Amalie und Glückwunsch, Lisa Klein.
Ja, nach Platz 12 im Zeitfahren, Platz 5 im Straßenrennen, absolut auf diesem Niveau konkurrenzfähig. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Nee, also geht's mir absolut so. Also bei den Juniorinnen, da blicken wir noch nicht so richtig durch. Beziehungsweise, es ist natürlich interessant zu sehen, aber wir können ja auch nicht alles wissen.
Wir können es auch wirklich nicht einschätzen. Und bevor wir da jetzt was Falsches sagen, halten wir
sagen mal nichts, sagen wir lieber nichts. U23, da kannst du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr zu sagen. Straßenrennen der Herren. 182 Kilometer, kann ich schon mal sagen, sind sie gefahren. Das wäre für mich wieder mal etwas ein bisschen over the top. Aus deutscher Sicht, man war hinterher ein bisschen unzufrieden, habe ich mitbekommen. Das, weil es taktisch nicht besonders klug gelaufen ist.
Absolut verständlich. Also ich hatte nach diesem Rennen eigentlich relativ große Angst, dass das Männerrennen dann auch absolut langweilig verläuft. Man muss sich das so vorstellen, dass da lief eigentlich...
Vielleicht kannst du an dem Punkt mal kurz was zur Strecke sowieso sagen, weil vielleicht Straßen-WM ist ja jetzt etwas, was nicht immer und von allen und in dem Maße verfolgt wird, wie wir es tun. Es war ein Rundstreckenrennen, also es war ein Rundkurs, der
genau.
unterschiedlich oft durchfahren wurde.
War 18 Kilometer lang etwa, ein bisschen mehr. Es gab ein Flachstück, das waren jetzt grob, nennen wir es mal so, die ersten 5 Kilometer, dann ging es mal so 500 Meter, 6-7% hoch, dann ging es nochmal 2 Kilometer flach, dann kam ein längerer Anstieg, der war etwa 5 Kilometer lang, im Schnitt 3,3%, in dem Anfangsbereich waren es etwa 4-5%, hinten raus ein bisschen flacher, dann ging es eine relativ schwierige Abfahrt für 1 Kilometer, 2 Kilometer runter und dann ging es nochmal in so einen 1,2 Kilometer etwas steileren Anstieg über. Der war so zweigeteilt, unten rein so 10%, dann ein kurzes Flachstück und oben raus nochmal ein bisschen steiler. Und dann fiel das wieder so 3-4 Kilometer bis zum Ziel, war halt Abfahrt. Ja, es gab viele Angriffe während des Rennens, aber die wurden irgendwie alle wieder aufgesogen. Also im U23-Bereich gibt es nicht so viele Helfer pro Team oder so viele Fahrer pro Team. Es waren maximal, glaube ich, 6. Mhm. Australien ist mit der Höchstzahl mit 6 Fahrern angetreten. Und Australien, wir haben es vorhin schon angesprochen, Bahnradtradition, sehr, sehr gute Zeitfahrer. Die sind die ganze Zeit von hinten gefahren, also gefühlt das ganze Rennen und hatten da ihren Top-Favoriten Caleb Ewan, der da immer in letzter Position in der Reihe fuhr, sich teilweise ein Stück weit im Feld versteckt hat. Viele, viele Angriffsversuche sind einfach verpufft. Warum das deutsche Team enttäuscht ist, kann ich verstehen. Also man ist mit Emanuel Buchmann immerhin dem 7. der Tour de l'Avenir, also der Tour der Zukunft sozusagen, angetreten mit Silvio Herklotz, der letztes Jahr, dieses Jahr schon sehr, sehr gute Ergebnisse hatte und dann 2 Sprintern. Unter anderem mit Ruben Zepunkte, der bei der Tour of Utah eine Etappe gewonnen hat im Seniorenbereich und da wirklich im Sprint schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Und das Problem war dann einfach, dass, ich weiß nicht mehr genau, 50 Kilometer vor dem Ziel hat sich eine Gruppe gebildet. Deutschland sollte wohl nach Team Order mit dabei sein. Jetzt hatten sich aber viele deutsche Fahrer zu dem Zeitpunkt hinten im Feld bewegt. Und Ruben Zepunkte ist mit in diese Ausreißgruppe gegangen. Hat sich da 1-2 Runden aufgerieben und hatte dann hinten raus nicht mehr die Kraft, um wirklich mit den Besten anzukommen. Und Silvio Herklotz ist dann im Endeffekt auf Platz 9 noch reingesprintet, aber weit unter den Erwartungen des deutschen Teams. Und im Nachhinein hat man sich geärgert, dass man nicht vielleicht so die gleiche Taktik hätte fahren können, wie jetzt beispielsweise jetzt Australien. Einfach voll auf diesen Mann dann am Ende, wenn man sieht, okay, er hat die Möglichkeiten. Und dann hätte ein Ruben Zepunkte mit Sicherheit ums Podium mitfahren können, wenn man Sven-Erik Bystrom noch eingeholt hätte, der am letzten Anstieg wirklich eine super, super Leistung gezeigt hat, dann vielleicht sogar noch im Gold.
Klar, hinterher ist man immer klüger, ne? Also das finde ich immer so, man hätte das machen können, man hätte das machen können. Der Norweger hat ja gezeigt, ne? Also so als, mit wie vielen Jungs waren die Norweger da? Erster sind sie geworden, Dritter, aber die 17. sind ja jetzt...
17. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Leistung und die Attacke vom Norweger am letzten Anstieg, da braucht man sich nicht wundern, dass der Junge nächstes Jahr schon seinen Vertrag bei Katjuscha sicher hat. Also
es ist hinterher, ne, Taktik ist auch ein bisschen Glücksspiel bei solchen Veranstaltungen. Und du sagst ja schon, man hat echt ein bisschen die Sorge, dass es dann im Profirennen wirklich sehr, sehr öde wird, weil so ein Rundkurs.
Oder fünf Fahrer quasi von Australien konnten das Rennen quasi das ganze Rennen über kontrollieren. Hm. Und es waren jetzt nicht so viele Fahrer wie jetzt beim Herrenrennen, aber immerhin waren es auch so 150 Fahrer. Und wenn sechs Fahrer das quasi kontrollieren können, da hatte ich schon Bedenken.
Ja, das bringt, ich finde, das bringt diese Rundstreckenrennen aber auch irgendwie immer mit sich. Also ich finde diesen Stil, den es ja auch zeitweise, ich glaube, beim letzten WM in Mailand oder wo war es? War es auch so, dass man erstmal
Florenz.
Florenz, ich weiß nicht mehr, ob es in Florenz war, aber wo erstmal eine sehr, sehr lange Strecke gefahren wird und dann es dann am Ende vielleicht so 10 Runden gibt. Das finde ich eigentlich sympathischer. Allerdings ist es so natürlich.
Wobei sich da nichts dran ändert. Also bei so einem Rundstreckenrennen, das sind Minimum auch 15 Kilometer pro Runde. Und wenn dann, selbst wenn 8 Runden am Ende mit 15 Kilometern gefahren werden, sind es am Ende 120 Kilometer. Und davor geht sowieso nur eine unwichtige Gruppe, die eh wieder eingeholt wird. Und
ja. Also es ist natürlich für die Zuschauer, sind diese Rundstreckenrennen immer sehr schön. Das muss man ja auch sagen. Und eine Stadt möchte sich dann ja auch in einer gewissen Art und Weise präsentieren. Wenn man so eine WM dann da schon hat. Ja. U23 hatten wir, dann war als nächstes am Samstagmorgen ging es mit dem Juniorenstraßenrennen weiter. Wie gesagt, im Juniorenbereich bin ich absolut zu wenig bewandert, um da etwas zu sagen, außer zu verkünden.
Außer Chapeau.
Ja. Außer zu verkünden, dass auch da wir eine Goldmedaille holten. Und da wiederum hat das deutsche Taktikteam gelernt aus dem Vortag? Oder wie kam es dazu?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich bei den Junioren da wirklich schon so eine Taktik da einfach besteht, wie es jetzt vielleicht im Seniorenbereich da wirklich gefahren wird. Also das ist doch dann wirklich, das sind ganz, ganz andere Rennen teilweise. Sind da die Unterschiede, was die Stärken angeht, teilweise ein bisschen größer, teilweise kennt man die anderen Fahrer einfach nicht so stark. Da gibt's ja dann so Kolumbianer, die dann plötzlich einmal pro Jahr diese WM fahren, sonst in Europa vielleicht gar nicht so wirklich aktiv sind. Mhm. Man kann, glaube ich, da die Stärken der anderen Fahrer gar nicht so einschätzen wie jetzt im Seniorenbereich, wenn man halt einfach weiß, okay, ein Simon Gerrans, der fährt jetzt 7-8 Jahre auf Weltklasse-Niveau, auf den müssen wir aufpassen beispielsweise, ne?
Mhm.
Also da gab es dann auch in der letzten Runde eine Gruppe, da war dieser Jonas Bukelo schon drin. Er war wohl etwas enttäuscht, dass diese Gruppe nochmal gestellt wurde, hat aber dann nochmal die Kraft gehabt, um am Ende den Sprint für sich zu entscheiden. Super, super Leistung. Also man kann sagen, okay, was Zeitfahrer und Sprinter angeht, ist Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt.
Was ja auch wiederum für eine möglicherweise in Zukunft deutsches Team ja auch nicht schlecht ist, ne? Also uns fehlen so ein bisschen die Rundfahrer, aber so in den Disziplinen Zeitfahren und Sprint, da sind wir gut versorgt.
Absolut. Und man darf jetzt auch nicht von ausgehen, dass jetzt jeder Fahrer, der jetzt im Juniorenbereich jetzt vielleicht ein Zeitfahrspezialist ist oder ein Sprintspezialist, wirklich 5 Jahre später, und dann sind die Fahrer ja immer noch jung, da wirklich noch so diese Spezialdisziplin weiterhin so aufrechterhält. Also wenn man jetzt dran denkt, dass beispielsweise früher auch mal ein Thor Hüschhoft U23 Zeitfahrweltmeister war,
ja.
Und danach dann wirklich ein begnadeter Sprinter war und auch über Berge teilweise recht gut mit rüberkam. Also da muss man einfach auch mal abwarten.
Mhm. Ja, diese Entwicklungen, die sind ja noch nicht fertig ausgebildet im Sinne von ihre fahrerische Ausbildung und auch körperliche Ausbildung. Wird da mit Sicherheit noch irgendwas tun. Kommen wir zu den Elite-Rennen der Damen und Elite-Rennen der Herren. Also quasi den, man will jetzt über die anderen Veranstaltungen nicht despektierlich reden, aber schon den Höhepunkten der ganzen Geschichte. Das Damenrennen, hast du es dir angeschaut oder hast du wie ich nur das Ergebnis mitbekommen?
Nee, absolut. Also habe ich sehr, sehr gespannt angeschaut.
Du bist ja grundsätzlich ein Spezialist für Frauenrennen.
Nein, so möchte ich es jetzt nicht sagen, aber Es war doch toll, also, und auch wenn das Ergebnis dann im Endeffekt nicht wirklich in so eine Platzierung reingespielt hat, allerdings, ich möchte ein Riesenkompliment Trixi Borak aussprechen, auch wenn es am Ende nur 32. wurde, die hat einen super Job gemacht, die hat immer wieder attackiert am Berg, hat immer wieder das Feld so ein bisschen auseinandergerissen, hat sich zurückfallen lassen, konnte nicht mehr, hat wieder angegriffen und hat wirklich so das Feld so ein bisschen bereitet für Lisa Brennauer, die am Ende Zweite werden konnte.
Mhm.
dieser Brennauer dann vielleicht immer so, wenn ich das Rennen kurz zusammenfassen
darf, klar.
Die dann immer so ein bisschen mehr in der abwartenden Haltung war und immer geguckt hat, was passiert vor ihr, nie wirklich so selbst die Initiative ergriffen hat, aber das ist ja für eine, die weiß, ist ja endschnell. Das haben wir ja bei der Tour de France am letzten Tag dann auch festgestellt. Mhm. Also sie hat es dann auch wirklich ganz mit nach vorne geschafft. Eine kuriose Situation gab es am letzten Anstieg, also da hatte man vorne dann schon Vierfache, die sich abgesetzt hatten. Unter anderem so eine Marianne Voss 10 Sekunden vor dem Rest mit 3 anderen Fahrerinnen. Und man hätte von ausgehen können, okay, diese Siegesserie von Marianne Voss, ich glaube zuvor 2 oder 3 Mal Weltmeisterin, davor nie schlechter als Zweiter bei WMs, die hält jetzt an. Mhm. Das Problem war nur, dass sie sich nicht einig waren. Mhm. Die hatten dann 10 Sekunden Vorsprung, haben immer nur nach hinten geguckt, keiner wollte mehr führen, keiner wollte mehr noch was machen. Und so hat dann wirklich, ich meine, Claudia Lichtenberg, ehemals Claudia Häusler, das Feld nochmal zusammengeführt. Und Lisa Brennauer konnte dann Silber holen. Interessant, also ich hatte bei der Schlussetappe der Tour de France noch über Lisa Brennauer geschimpft.
Ja.
Ja, viel zu früh im Wind, viel zu früh. Sie hat sich vielleicht zu sehr zu Herzen genommen, falls sie es gehört haben sollte. Ich bezweifle es ein Stück weit. Diesmal hat sie sich zu sehr hinten versteckt. Also sie fuhr da wirklich an Position 10 in den Sprint rein. Die Plätze waren dann doch belegt und bis die Lücke aufging, war einfach viel zu spät. Sie hatte die höchste Endgeschwindigkeit. Also wenn die Lücke 50 Meter früher aufgeht, kann Lisa Brennauer in diesem Finale sogar Weltmeisterin werden. Mhm. Da muss er vielleicht noch den Mittelweg finden. Ansonsten nach dem Zeitfahr-Weltmeistertitel, dem Team-Zeitfahr-Weltmeistertitel, jetzt mit Silber, ganz, ganz stark gemacht. Und ein Stück weit muss ich sagen, okay, muss ich meine Kritik zurücknehmen. Also diesmal hat sie es recht gut gemacht, wenn auch noch ein bisschen Optimierungsbedarf da
ist. Sie ist ja erst 26, ne? Also sie hat ja noch ein paar sehr, sehr gute Jahre vor sich. Und dem Bastel, der ja beim letzten Mal kritisiert hat hier dein Kommentar zu ihrem Verhalten bei der Tour de France, der wird sich sehr freuen, glaube ich, dass du hier an diesem Punkt da deine Kritik ein wenig zurücknimmst. Und nun ja, sie hat es jetzt durch und ja, schön. Also Gratulation. Silber ist aller Ehren wert und Marianne Voss, ich habe jetzt gerade kurz nachgeguckt, sie hat es bei den letzten 8 WMs ist sie jeweils Erste oder Zweite geworden. Also das war auch mein erster Blick, als auf das Straßenrennen der Damen. Ich gucke so die ersten 3 Plätze, keine Voss. Wo ist sie denn? Die 10. nur. Aber man kann es halt auch nicht immer irgendwie über einen Daumen brechen. Nee, wie sagt man? Über einen.
Ja, passt ja, schon.
Also es kann nicht immer gelingen. Und ja, ganz groß Gratulation an das deutsche Damenteam. Elite-Team, Elite-Männerrennen. Wenn ich dir jetzt sage, wie ich das Rennen gesehen habe, wirst du mich wahrscheinlich steinigen.
Erzähl.
Ich hatte ja am Sonntag selber dann das Rennen auch, was ich gefahren bin in Italien. Und nach dem Rennen, ich war, glaube ich, durch, so gegen 12 und 1, habe ich mir 2 Bier gegönnt und bin dann auf dem Bett eingeschlafen beim Rennen. Allerdings muss ich zu meiner Entschuldigung gestehen, dass der Fernseher etwa 7-8 Meter von mir entfernt stand und wirklich so, ich weiß nicht, wie groß so Glotzen heutzutage sind. Es war jedenfalls eine sehr kleine Glotze und ich verstehe ja auch kein Italienisch, also und deswegen bin ich einfach von einem sonoren Italiener in den Schlaf geredet worden und habe zwischendurch nur Bilder gesehen, es hat furchtbar geregnet, kann das sein?
Es hat zwischendurch
geregnet. Habe ich das richtige Rennen gesehen, ja, es hat geregnet, hatten sich die Spanier wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Ich habe kurz den Punkt gesehen, wo Toni Martin ausgerissen ist, wahrscheinlich seine Frustattacke. Und danach, also als Toni Martin ausgerissen ist, bin ich dann einfach weggeschlummert. Und als ich wieder aufgewacht bin, saßen 3 Italiener in einem Studio und diskutierten das Rennen.
Warte mal. Du warst gerade eine ganze Weile weg.
Okay. Was war das?
Ich weiß gerade so, du bist von einem einschläfernd redenden Italiener in den Schlaf geredet worden, sozusagen. Und genau. Es hat geregnet.
Also, ich schneide das dann nach dem Regen. Da hattest du dann das gesagt. Ja, und ich bin dann einfach nach der Attacke von Toni Martin eingeschlafen. Wach wieder auf. Es sitzen 3 Italiener im Studio und sprechen darüber, wie das Rennen gelaufen ist. Ich verstehe nichts und habe dann halt, wie man das heutzutage macht, im Internet nachgeguckt. Wer gewonnen hat. Und ansonsten habe ich vom Rennen nicht viel mitgekriegt. Was allerdings einfach an meinem selber eigenen grandiosen Rennen lag, deswegen ich so kaputt war.
Ja, aus Sicht, wenn man da einsetzen will mit der Attacke von Toni Martin, er hat sich dazu so einer mit so einer Spitzengruppe abgesetzt, unter anderem mit Simon Geschke noch vorne mit dabei. Und ich glaube, Toni Martin hat das Richtige gemacht. Er war sehr frustriert nach dem Zeitfahren und hat dann halt vielleicht im Straßenrennen nochmal geguckt, dass er sich so ein bisschen den Frust aus den Beinen fährt, hat dann nochmal aus dieser Spitzengruppe raus attackiert und hatte dann die schöne Situation in der Verfolgergruppe dahinter. Simon Geschke musste nichts tun und noch weiter hinten John Degenkolb konnte sich auch ausruhen. Mhm. Lief dann alles wieder zusammen, also der Kurs war nicht so selektiv, wie man es sich vielleicht hätte vorstellen können. Lief dann alles wieder zusammen. Die Spanier haben in der vorletzten Runde versucht, ein bisschen das Feld auseinanderzureißen. Also es sind dann vielleicht grob so 60 Mann gemeinsam in die letzte Runde gegangen. Am längeren Anstieg, die Spanier haben wieder ein bisschen Tempo gemacht. Und dann kam eben, es war nass, diese etwas schwierigere Abfahrt. Mhm. Und da hat es sich Michael Kwiatkowski abgesetzt. Mhm. Keiner hat ihm so wirklich zugetraut, dass er das jetzt so diese 6-7 Kilometer bis ins Ziel durchhält, zumal ja noch dieser steilere Stich noch da war. Und Spanien hat dann am letzten Anstieg alles so versucht, also sie haben Purito Rodriguez angreifen lassen, ähnlich vielleicht wie es bei Samuel Sanchez und Philipp Gilbert war beim Amstel Gold Race. Gilbert und Gerrans haben versucht nachzusetzen bei Rodriguez, weil Valverde hat sich an deren Hinterräder geklemmt. Und als sie gerade Purito eingeholt hatte Valverde nochmal drüber attackiert. Mhm. Dann Gerrans und Gilbert konnten Valverde erstmal folgen. Valverde hat dann so ein bisschen rausgenommen. Die Gruppe ist angewachsen auf, ich glaube, auf 6 Mann. Dabei Gerrans, Valverde, Breschel, Van Avermaet, Tony Gallopin und Philipp Gilbert. Vorne so ein Kwiatkowski mit 7-8 Sekunden Vorsprung, also 3 Kilometer vor Schluss, es ging noch zwei Kilometer.
Darf ich kurz? Hättest du zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das klappt? Weil du bist ja, wir sind ja, grundsätzlich bist du ja immer eher der, ich will nicht sagen Pessimist, sondern der sagt, wird eingeholt. Und ich bin ja immer eher derjenige, gesagt, komm durch. Hättest du zu dem Zeitpunkt gedacht, dass er durchkommt? Nicht so nach dem Motto, ich traue es ihm zu oder ich traue es ihm nicht zu, sondern einfach ganz schlicht, schafft er? Ja, nein.
In dem Moment war ich Fan. Ich habe gehofft, dass er nicht durchkommt.
Ja, aber du bist ja auch...
Also in dem Moment...
Aber
man hat auch nicht immer so diese Zeiten genau gehabt. Wie viel Vorsprung hat er jetzt? Er hat jetzt nur kurz vorher
angefangen. Hat das spanische Fernsehen sich mal wieder mit ganz großer Klasse ausgezeichnet?
Ja, gut, aber bei solchen Abständen, da kommt es dann teilweise schon drauf an, ob 6 Sekunden sind oder 9 Sekunden. Also das kann schon einen riesen Unterschied machen. Das Problem war halt einfach, dass dann die Zusammenarbeit auch nicht so stark war. Also man hatte dann ganz klar in dieser Verfolgergruppe die 3 stärksten, Valverde, Gilbert und Gerrans. Mhm. Valverde hat diese Nachführattacke erstmal organisiert gehabt. Und Gilbert hatte dann so ein Van Avermaet noch mit in der Gruppe, für den er dann arbeiten musste. Und Gerrans hat gar nichts gemacht. Also Gerrans ist auch der, den ich am meisten kritisiere. Also mit Gerrans, wenn der noch 2-3 Führungen volle Kanne mitgefahren wäre, hätte man ihn holen können. Mhm. Weshalb ich auch mit Gerrans als Weltmeister nicht gut hätte leben können. Also in dem Sinn bin ich im Nachhinein froh, dass er es nicht gemacht hat, dass er nicht Weltmeister geworden ist. Also Valverde hat so 2-3 Ablösungen gefahren. Und Van Avermaet hat sich komplett rausgehalten.
Ja, aber konnte er ja auch, wenn er jemand anders reinschickt, ne? Also das ist ja...
Ja, aber man darf natürlich dann auch nicht vergessen, wenn so ein Van Avermaet sagt, Mensch, ich habe einen Helfer mit dabei, ich helfe nicht, aber helft ihr alle mal, denkt sich halt auch jeder, Mensch, Belgien ist als einziges Team bei 6 Mann mit 2 Fahrern vertreten, macht mal. Und so ist es dann am Ende auch gelaufen, also mal wäre das ein bisschen mitgefahren. Dann hinten raus lief es nur auf Gilbert raus, der dann nochmal versucht hat ranzufahren und da hatte dann aber auch ein Kwiatkowski 500 Meter vor dem Ziel dann noch so seine 4-5 Sekunden und am Ende hat er mit 1 Sekunde Vorsprung gewonnen. Es hätten auch am Ende noch 3-4 sein können. Also dann hätte er halt noch ein paar Pedalumdrehungen mehr fahren müssen. Simon Gerrans Zweiter geworden. Mhm. Und das hat mich dann wirklich auf die Palme gebracht. Also, dass er dann im Nachhinein gesagt hat, er hätte im Ziel weinen können, weil er jetzt nicht Weltmeister geworden ist. Ich denke mir, es ist noch keiner Weltmeister geworden, weil er die ganze Zeit nichts gemacht hat. Also, es war seine eigene Entscheidung, ob er da mitfährt oder nicht. Er braucht sich auch nicht rausreden, damit hinten war noch Michael Matthews. Hinten war auch John Degenkolb, Nasser Buhani, Alexander Kristoff. Also auf einem Matthews braucht man sich nicht ausruhen. Und wer sich dann wirklich nur draufsetzt und auf den Schlusssprint wartet, der hat dann auch nichts verdient. Also das macht mich ein bisschen wütend. Weil Werder dann seine sechste sechste WM-Medaille noch geholt, hat Mati Brescher hinten raus noch rausgesprintet, Van Avermaet Fünfter, Galopin Sechster, Gilbert hat hinten raus rausgenommen. Ja, im Endeffekt hat ein Helfer oder einer, der noch was gemacht hat, hat gefehlt. Also Gilbert hat ja alles getan, um nochmal ranzufahren, hat nicht ganz gereicht. John Degenkolb, ja, Zweiter der Verfolgergruppe, wäre die Gruppe davor noch eingeholt worden, wäre es eine Medaille gewesen. Ähnlich wie vielleicht 2012, damals wurde er Vierter. Drei Fahrer waren vorne, also es sollte noch nicht ganz sein. Seine Form war wohl nicht ganz so stark, wie er es vielleicht teilweise schon bei der Vuelta gezeigt hat. Also
ich finde das immer so schön, wenn du dich aufregst über Fahrer. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Also Simon Gerrans kommt auf die Non-Liste, ja? Wird nicht mehr mein Freund.
Ja, also Valverde ist ja auch ein Fahrer, der nicht immer nur durch Aktion auftritt, sondern auch durch Reaktion. Aber zumindest habe ich von Valverde schon den ein oder anderen Angriff bei diversen Rennen erlebt. Von Gerrans kann ich mich an keinen einzigen erinnern. Das ist dann so ein Fahrer, der sich, als er Mailand San Remo 2012 gewonnen hat, nur ans Hinterrad von Fabian Cancellara gesetzt hat und da dann ihn ausgesprintet hat. Der bei Lüttich, Pastorni Lüttich, bis auf die letzten 300 Meter gewartet hat und dann halt im Sprint gewonnen hat. Der jetzt nur darauf gewartet hat, dass jemand anders für ihn da halt nachfährt, keine einzige Führungsarbeit da geleistet hat. Und das sind dann die Leute, die am Ende am meisten weinen, weil sie Zweiter werden. Also da fehlt mir so ein bisschen auch die Intelligenz.
Sehr schön, sehr schön. Naja, das gefällt mir. Das ist ja dieses Geschimpfe auf Fahrer, das machen wir viel zu selten. Also wir können ja nicht immer nur auf Contador rumschimpfen. Hat Contador eigentlich irgendwie seinen Senf dazu abgegeben bei der WM? Nichts, ne? Man hat nichts
gesagt. Keine Ahnung, der hat sich wahrscheinlich zwischenzeitlich wieder dreimal das Kreuzband gerissen und gesagt, vielleicht nach der Mailand-Turin. Das weiß man nicht.
Ja, genau. Er hat sich das Kreuzband gerissen und gewinnt jetzt Mailand-Turin gerade. Ein Rennen, was gerade läuft, womit ihr dann natürlich auch wisst, dass wir heute am Mittwoch aufzeichnen. Kwiatkowski, er fährt insgesamt eine sehr, sehr beeindruckende, eine tolle Saison, und als ich das gelesen habe, beziehungsweise als ich wach geworden bin und dann sah Kwiatkowskis Weltmeister, habe ich mir gedacht, ach wie schön, der hat sich irgendwie verdient. Also der ist so ein sympathischer Sieger.
Er war schon bei den Klassikern immer vorne mit dran dabei, also wir hatten auch jetzt beispielsweise auch das gleiche Podium wie bei Lüttich, Bastogne Lüttich, nur dass da Gerrans gewonnen hat, weil Werde Zweiter wurde, Kwiatkowski Dritter, und er war auch beim Amstel Gold Race mit vorne dabei.
Strade Bianchi gewonnen.
So ein Fahrer, dem immer so ein Stückchen was gefehlt hat, und jetzt holt er halt mal wirklich einen raus, und manchmal ist es auch einfach Taktik, dass sich dann die Fahrer dahinter so ein bisschen so angucken, und manchmal gewinnt halt einfach der zuerst die Karten auf den Tisch legt, und Es hat er top gemacht, und die Saison war sehr, sehr lange für ihn. Er hat auf Mallorca schon das erste Saisonrennen damals gewonnen. Zwischendrin, vor allem bei der Tour, sah es fast so aus, als dass man ihn doch ein Stück weit verheizt hat. Da hat nicht alles so gefruchtet, aber
er ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ich habe es gerade mal nachgeschaut. Er war Weltmeister im Einzelzeitfahren der Junioren, und er war also auch schon in sehr jungen Europameister bei den Junioren 2007. Also das ist einer, der wirklich sich durchgesetzt hat, längerfristig.
Ja, absolut. Also ich hatte letztens ein Interview gelesen mit Patrick Lefebvre, der gesagt hat, okay, so im Jahr 2008 oder 2007 hätte er so damals für die zwei größten Talente des Radsports kennengelernt. Das war zum einen Michael Kwiatkowski und zum anderen Peter Sagan. Mhm. Peter Sagan hätte dann halt die viel, viel steilere Karriere zurückgelegt, aber so ein Kwiatkowski wäre einer, der sich für Stück verbessert, und ja, und ja, mit Sicherheit auch noch Luft nach oben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann jetzt wirklich dann noch Richtung Rundfahrer geht oder ob er nicht lieber vielleicht ein bisschen Zeitfahrer oder Klassikerjäger bleibt, aber auf jeden Fall hat in jungen Jahren was erreicht, was viele, viele Fahrer noch in älteren Jahren versuchen zu erreichen, und da den hat er allen Schnippchen geschlagen. Also Simon Gerrans ist 34, Valverde ist 34, ein Cancellara, der seit Jahren hofft, dass er mal Weltmeister wird, wieder nicht mal unter den Top 10, mal Elfter geworden dieses Jahr. Und so langsam gehen diesen Fahrern dann auch so ein bisschen so die Optionen aus.
Ja, also Gratulation an Kwiatkowski, der diese wirklich sowohl aus deutscher Sicht als auch so, wie soll man sagen, insgesamt sehr, sehr schöne WM abgerundet hat und dem Ganzen so ein bisschen, ja, ich finde immer dieses Herrenrennen am Ende sehr, sehr schön und ich finde ja diese WM grundsätzlich sehr schön. Also ich habe leider Gottes dieses Jahr viel zu wenig verfolgen können. Bin in die Situation gekommen, dass man, oft hat man ja hier in Deutschland irgendwie, dass irgendwelche YouTube-Kanäle gesperrt sind oder so etwas. Und da hatte ich dann, war es dann so, dass ganz einfach der UCI-Kanal war in Italien gesperrt. Und konnte ich auch da nichts schauen. Und ja, nächsten Jahr gibt's ja auch wieder eine WM in Richmond, wenn ich mich da richtig informiert habe.
Genau, ein ganz anderer Kurs, also deutlich weniger Höhenmeter. Mhm. Allerdings dafür dann halt einige kürzere Anstiege. Also so, ich möchte es fast Rampen nennen. Also da geht's dann auch mal teilweise kurz steil bergauf. Und da gibt's dann vielleicht schon wieder ganz andere Fahrer, denen sowas dann vielleicht liegt. Mit so einem, vor allem Richtung Ziel, dann so auf dem letzten Kilometer, 1,5 Kilometer nochmal so eine Rampe.
Ist das dann so ein Gilbert-Kurs? Würdest du ihn als einen Fahrer sehen, der das, oder ist das schon zu steil für ihn?
Na, zu steil für Gilbert gibt es, glaube ich, gar nicht groß. Also es sind da wirklich, wie gesagt, keine ganz langen Anstiege. Mhm. Und mal so 50 Höhenmeter, ja, kriegen noch sehr, sehr viele hin. Von daher ist das ein recht offenes Rennen. Also können sehr, sehr viele gewinnen, auch so für einen Cancellara, der kann ja auch mal so einen kurzen Anstieg sehr, sehr schnell hochdrücken. Mhm. Vielleicht ist das die letzte Möglichkeit für sehr, sehr viele Fahrer, auch wenn man an so einen Valverde, an Gerns, die jetzt diesmal auf dem Podium waren, denkt. Vor allem da 2016 ist ja WM in Katar, also da geht man doch eher von so einem Wüsten-Sprintrennen aus.
Da wette ich nicht gegen.
Und dann, ja, man weiß jetzt noch nicht, wie vielleicht 2016 der Olympiakurs in Rio ausschaut. Vielleicht doch ein bisschen kopierter, also nicht vielleicht so ganz flach, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Muss man jetzt natürlich abwarten. Bin ich mal gespannt. Also der Kurs für Richmond ist zwar schon festgelegt, aber man muss dann doch erstmal so diesen Kurs wirklich sehen, ob dann wirklich die Profile alle so passen und
ja. Warten wir mal ab. Und das Einzige, was natürlich wieder mal ärgerlich ist, ist dann die Zeitverschiebung. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob man das wie manchmal macht, dass man die Zeiten so ein bisschen für den europäischen Markt anpasst und dann zu Zeiten fährt, dass wir es vielleicht abends um 19 Uhr sehen können. Oder ob man da voll auf die Karte USA setzt und einfach sein Ding durchzieht. Bin ich auch mal gespannt. Aber andererseits, wir haben ja jetzt als, ich sag mal, europäische Fans oft genug schon das Glück gehabt, dass wir einfach zur besten Sendezeit es uns anschauen könnten. Vielleicht muss man da auch mal in den sauren Apfel beißen im Zuge der Globalisierung des Radsports und ja, dann einfach mal später am Abend sich so ein Rennen anschauen. Kommen wir nach der WM mal dazu, was sich auch, was immer so am Rande der WM immer so durchsickert und gesagt wird und passiert. Die ersten Transfers. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, ich glaube, ab heute oder bis heute konnten nur Fahrer, die nicht, also aus, wie war das, mit aus Verträgen rausgekauft werden können und so weiter. Wurscht. Team Sky hat schon mal richtig zugelangt.
Ordentlich, also wirklich ordentlich. Bradley Wiggins hat ja gemeint, okay, er will jetzt in den Rundfahrten nicht mehr wirklich eingesetzt werden. Ja, und da hat wohl dann Team Sky gedacht, gut, dann greifen wir mal wirklich ganz tief in die Portokasse. Und sie haben da wirklich dann mal zwei absolute Top-Fahrer für Rundfahrten geholt. Nicholas Roach, der schon mehrfach bei Grand Tours in den Top 10 war. Unter anderem auch jetzt ein Helfer für Contador. Vielleicht hat man da ein Stück weit auch gedacht, vielleicht schwächen wir dann das Gegnerteam. Bei Tinkoff sagt, so weiß man ja. Da ist jetzt viel Geld für Peter Sagan da ausgegeben worden. Vielleicht hat ein Roach dann sich gedacht, Mensch, wenn für einen Sagan so viel Geld da ist, wieso kriege ich keine Gehaltserhöhung? Man weiß es jetzt nicht. Und dann Leopold König. Das finde ich jetzt ein bisschen überraschend, also überraschender als Nicholas Roach, weil ein König ist jetzt doch mit 26 Jahren noch eher so am Anfang seiner Rundfahrtenkarriere. Mhm. Ein Froome ist jetzt nur 2 Jahre älter. Da ist jetzt absehbar, dass jetzt so ein Froome jetzt vielleicht dann doch oder logischerweise auf ihn eher gesetzt wird und so ein König dann so in so eine Helferrolle reingedrängt wird. wenn man natürlich sich jetzt mal anschaut, was für Helfer sich da jetzt bei Team Sky da jetzt wirklich ballen, dann hat man da mit König, Roach, Nieve, Port, also wenn man die da wirklich jetzt alle bei der Tour einsetzen würde, da also könnte
nicht,
man fast...
Nicht so schlechtes Team.
Da könnte man eine Top 10 fast jetzt alleine füllen.
Hm. Absolut. Da,
im Vergleich zum neuen Team Bora wird König natürlich bei Sky wahrscheinlich doch deutlich besser bezahlt werden. Es spielt natürlich auch immer eine Rolle. Also Radprofi kann man jetzt auch keine 40 Jahre lang sein und da vielleicht sagt er sich 2 Jahre lang bei Team Sky, dann ist der, es ist mein Leben finanziert und danach gucke ich vielleicht noch, was ich selbst erreichen kann. Mhm. Ist möglich.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja, glaube ich, auch für jeden Fahrer, ich will nicht sagen, eine Ehre, aber es ist eine tolle Chance, sich dort zu präsentieren. Und selbst wenn es nur für 2 Jahre ist und selbst, es ist ja ein, ich glaube, es ist auch im Sinne eines Lernprozesses, weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr professionalisiertes Team. Und ich glaube, dass man dort viel lernen kann und dass man von dieser Zeit auch dort, selbst wenn man nicht auf ewig da bleibt, profitieren kann. Deswegen glaube ich, es ist für die meisten Fahrer einen sehr, sehr guten Schritt, den man dort so geht.
Absolut, absolut. Also man kann vieles, vieles lernen. Und dann ist man vielleicht in 2 Jahren, wenn er dann 28 ist, dann immer noch ein Fahrer, der einige Rundfahrten vor sich hat und wo er dann davon profitieren kann. Man weiß jetzt auch nie, was jetzt mit Chris Froome passiert. Port hat ja gezeigt, dass man immer mal wieder vielleicht auch die Möglichkeit hat, als vermeintlicher Edelhelfer dann plötzlich in diese Kapitänsrolle einfach reinzuschlüpfen, weil vielleicht mal ein Favorit oder ein Kapitän auch mal stürzt und ausscheidet.
Ja, genau. Da hätte Port seine Chance gehabt, ne? Also solche Möglichkeiten bestehen hier immer. Was haben wir denn noch so aus der Transferliste, was ich nicht mitbekommen habe?
Aus deutscher Sicht ganz interessant. Team Bora zeigt jetzt ganz klar, okay, die deutsche Ausrichtung soll jetzt ein bisschen, ja, soll jetzt intensiver gestaltet werden. Man hat ja jetzt beispielsweise einen Turo und einen Nerz geholt, also zwei absolut, ich möchte fast sagen, so Identifikationsfiguren der Zukunft.
Also hatten wir auch schon mal spekuliert, ob Nerz vielleicht mal irgendwann die Möglichkeit irgendwo bekommt als Rundfahrer, Kapitän in einem Team. Ja, vielleicht diese Rolle annehmen zu können und das wird jetzt bei Team Bora dann wohl so sein.
Absolut, ein König geht weg. Bora verliert einige Fahrer, auch ein David de la Cruz geht zum Team von Tony Martin, ein Thiago Machado, der bei der Tour noch gut fährt oder gut fuhr, wechselt jetzt zu Katjuscha, meine ich. Ja, da ist mit Sicherheit jetzt Platz frei geworden und auch für den Tourau, wenn man jetzt nächstes Jahr vielleicht nochmal so eine Einladung zur Tour bekommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er da nächstes Jahr sein Tourdebüt feiern darf. Nerz hat vielleicht die Möglichkeit, bei der Tour die Top 15 anzugreifen. Dann noch eine interessante Personale, wo ich jetzt wirklich nicht weiß, ob ich mich jetzt ein bisschen freuen oder eher ein bisschen weinen soll, dass Phil Bauhaus von Stölting zu Bora wechselt. Auf der einen Seite schön, er bleibt in einem deutschen Team. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, ja, dass das Team Stölting so ein bisschen so diesen Schritt in die nächste Liga dann vielleicht noch mit möglichst einem geschlossenen Team da antritt. Bauhaus mit Sicherheit eins der absoluten Aushängeschilder, hat dieses Jahr einige Siege hat er geholt. Ist natürlich jetzt auch eine finanzielle Sache. Ich glaube, der Vertrag lief aus und er hat mit Sicherheit einige Angebote gehabt und dann kann vielleicht so ein Team wie Stölting da auch nicht mithalten.
Mhm. Ist gerade übrigens eben durch die üblichen Kanäle verbreitet worden, dass Team Stölting nächstes Jahr wieder kontinental fahren wird. Also sie vertagen um ein Jahr noch den Aufstieg in die zweite Liga. Fehlte am Ende dann doch ein bisschen das Geld und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Phil Bauhaus gegangen ist, dass man ihn vielleicht
auch
so bezahlen konnte und dass die Konsequenz des Ganzen ist.
Ja, er war dieses Jahr wirklich schon ein absoluter Sieganwärter bei einigen Rennen bei der Deutschen Meisterschaft, unter anderem Dritter, also hinter Greipel und Degenkolb, also das ist ein sehr, sehr respektabler Platz. Und er hat wohl gemeint, ja, der Vertrag mit Team Stölting, den er wohl schon unterzeichnet hatte, der wäre nur für die Pro-Kontinentalliga quasi gültig gewesen.
Haben wir sonst noch was an Transfers, die schon bekannt sind und von größerem Kaliber sind? Mir fällt es ehrlich gesagt keiner so richtig ein. Noch der gewechselt.
Ja, oder die wir nicht schon angesprochen haben. Ich glaube, bei Astana haben wir schon einige Neuzugänge angesprochen. Ansonsten, was man noch erwähnen kann, Alpecin.
Genau, das wäre jetzt,
mit
mein nächster Punkt.
Alpecin, einen ganz starken deutschen Partner, der medial auch sehr stark vertreten ist, also den ziemlich viele Leute kennen. Damit auch, ja, ich glaube, da sind die deutschen Fahrer beim aktuellen Team Giant Shimano auch sehr, sehr glücklich damit. Mhm. Also ich glaube, ein besseres Aushängeschild als die Frisur von Marcel Kittel kann Alpecin auch, glaube ich, gar nicht geben.
Du meinst, er wird ab jetzt auch bei allen Werbespots mit groß vertreten sein.
Ja, oder er färbt jetzt die Haare braun, dann wird eine Barbie dazu bestellt und dann geht's auf den
Barbie und Ken Kittel. ja, also endlich, also man hat bei Stölting ja auch schon ein bisschen gesagt, schade, Lachen ins Weinesauge, habe ich gelesen, schade, aber sie hätten sich vielleicht auch gewünscht, dass ich vielleicht Alpecin dort ein bisschen engagiert hätte und dort etwas Geld hingeben hätte, aber Alpecin dreht halt an, macht halt das größere Fass auf. Bei einem langen Zeitraum haben sie sich jetzt auch verpflichtet direkt und ich bin sehr gespannt, wie das Team so in 2 Jahren aussieht. Weißt du, ob's das wird, was wir uns jetzt alle denken und vielleicht auch erhoffen, ob es da mal einen deutschen Rundfahrer geben wird, den man aufbauen kann und den man aufbaut und auf der möglicherweise mal wieder eine Chance hat, irgendwo was Größeres zu reißen. Also ich bin sehr, sehr so freudig erwartend.
Ja, es ist jetzt wirklich aus deutscher Sicht sehr, sehr viel passiert. Also wenn man jetzt ein Jahr zurückdenkt, man hatte das Team NetApp, zwar eine deutsche Lizenz, aber jetzt nur 3 Deutsche und jetzt außer Paul Voss jetzt auch niemand, wo man jetzt wirklich sagen würde, okay, derjenige hätte die Möglichkeit, mal eine Platzierung einzufahren. Dann hatte man Team Stölting, sehr, sehr aufstrebendes Team und ansonsten war da nicht viel. Mhm. Plötzlich hat man Bora, die jetzt ganz aggressiv quasi diese deutsche Schiene fahren. Aus meiner Sicht jetzt so die Nummer 1, auch wenn sie jetzt keine deutsche Lizenz haben. Beim Team Alpecin wird sich zumindest im nächsten Jahr, glaube ich, noch nicht so gravierend auswirken. Und beim Team Stölting hoffe ich nach wie vor, dass sie zumindest dann vielleicht im nächsten Jahr so diesen Schritt dann vielleicht eher gehen, vielleicht auch die Leistungsträger dann nicht alle verlieren, weil aktuell haben sie dann doch ein sehr, sehr starkes Kontinentalteam. Da braucht vielleicht der eine oder andere noch ein Jahr, aber ich glaube, es wäre einfach schade, wenn jetzt Bora da jetzt vielleicht noch 1-2 Fahrer noch mit wegkauft und damit das ganze Projekt so ein bisschen torpediert.
Mhm. Gerade kommt hier, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das Ergebnis von Mailand Sanremo rein. Hast du es schon gesehen? Sonst guck nicht nach. Ich lass dich mal
zu. Mailand Sanremo, bist du sicher?
Mailand Sanremo, genau, vom Gesangswettbewerb. Wir sprechen noch über Gesang. Mailand Turin. Am meisten freut mich der achte und der neunte Platz. Also, hast du so einen Tipp, wer das Ding abschießen könnte?
Ja, ich weiß ganz genau, wer es abgeschossen hat. Also da wäre jetzt jeder Tipp ja auch ein bisschen überflüssig. Aber Katjuscha, brutal stark. Also
Ja. Frank Schleck ist mal wieder auf dem respektablen 9. Platz gekommen. Das freut mich sehr. Davide Rebellin, 43 Jahre alt. Das weiß ich so genau, weil wir vorher im Vorgespräch kurz über ihn sprachen. Und Chris noch meinte, ja, der fährt gar nicht so schlecht. Der fährt respektable Ergebnisse ein. Wird heute 8. Und gewonnen hat nicht mit dreifach gebrochenem Kreuzbandriss Alberto Contador, sondern Caruso von Katusha.
Yep.
Ja, kann nicht nur singen, sondern auch fahren, um diesen schlechten Witz auch noch zu machen. Ahu wieder stark, Moreno, auch Katusha auf dem 3. Platz und Nocentini von AG.
Deuxer
auf Platz 2. Das ist nur kurz eingeschoben. Wo waren wir stehen geblieben gerade?
Ich habe den Faden verloren. Alpecin.
Genau. Du hast noch auf unsere Liste geschrieben, Team Alonso. Alonso ist doch dieser Autofahrer.
Das ist dieser Running Gag, den wir jetzt regelmäßig in die Sendung einbauen müssen.
Ja. Ich fasse mal zusammen, was ich weiß, und du ergänzt es dann bitte. Alonso ist ein Autofahrer, der schnell im Kreis fahren kann und dadurch unfassbar viel Geld verdient hat. Alonso hat sich damals ins Gespräch gebracht, als das baskische Team Euskaltel so langsam den Bach runterging und pleite war. Und da hatte er sich kurz als der Phönix aus der Asche als Retter stilisiert. Hat dann aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte und kann, nicht geklappt. Und seitdem taucht er immer mal wieder in den Radsport-Dunstkreisen auf und möchte ein Team zusammenstellen, wahrscheinlich rund um spanische Fahrer, und möchte mit einer Rennlizenz, da er sehr Radsport begeistert ist, ein Team haben.
Genau.
Aber außer das, was aus seinem Auspuff rauskommt, nämlich heißer Luft, ist da nichts passiert bisher.
Bis jetzt nicht viel. Also der Anlauf wurde schon mehrfach unternommen. Und jetzt gibt's wohl heute oder morgen eine Frist, die abläuft. Da müssen gewisse finanzielle Rahmen müssen eingehalten werden. Es müssen auch die ersten 10 Fahrer, Verträge müssen fix sein. Von daher darf man jetzt so in der nächsten Zeit, vielleicht in den nächsten Stunden, mit den ersten Verpflichtungen rechnen. Ansonsten, ja, es wird das Projekt wohl wieder zum Scheitern verurteilt sein. Wir haben uns jetzt mal so eine Liste schon mal angeguckt, welche Fahrer überhaupt noch möglich wären, die man verpflichten könnte. Also in absteigender Reihenfolge, wir würden mit dem Fahrer anfangen, der noch die meisten Punkte mitbringt. Das wäre jetzt, stand jetzt, und Domenico Pozzovivo.
Vielleicht kurz mal diese Punkte das erklären, dass die da vielleicht nicht so bewandert sind, das auch nachvollziehen können. Fahrer sammeln Punkte, UCI-Punkte während der Saison, und diese Punkte sind wichtig für in der Gesamtsumme aller Fahrer für das Team.
Genau, im Endeffekt das Team, das am Ende der Saison die wenigsten Fahrerpunkte da hat, steigt quasi ab. Mhm. Man braucht quasi eine gewisse Anzahl an Punkten, die man jetzt von den Fahrern im Team dann quasi addiert, und die berechtigt einen dann quasi zur Teilnahme an gewissen Rennen. Mhm. Ja, jetzt sind viele Topfahrer sind jetzt schon unter Vertrag, die Verlängerungen laufen da jetzt schon in der Regel frühzeitig ab. Das heißt, jetzt so die absoluten Topfahrer sind eigentlich vom Markt.
Ja, also wenn ich mir diese Liste angucke, von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Fahrer befinden sich überhaupt nur noch, oder nein, von den Top 100 Fahrern sind es überhaupt nur noch 7, die jetzt verfügbar sind. Und das sind teilweise dann auch Leute wie Davide Leberin zum Beispiel mit 43 Jahren, den ich jetzt vielleicht mir überlegen würde, ob ich den ins Team hole. Ein Bradley Wiggins, der schon gesagt hat, Straße eh nicht mehr. Das heißt, von den 7 Fahrern bleiben schon mal nur noch 5 übrig. Und außer Pozzovivo sind das jetzt auch nicht so alles Namen aus der ersten Reihe.
Also man kann quasi davon ausgehen, falls jetzt nicht wirklich Fahrer aus ihren Verträgen rausgekauft werden würden, wäre das jetzt wohl erstmal so ein Chris Horner, wäre beispielsweise noch so ein Mann, der befindet sich ein bisschen weiter unten. Fabio Duarte, also es gibt schon
einige. Pozzato vielleicht.
Es gibt einige Fahrer, die jetzt nicht ganz viele Punkte mitgebracht haben, aber die vielleicht auch nur deshalb wenig Punkte haben, weil sie jetzt eher als Helfer eingesetzt wurden. Also es gibt doch noch ein paar Fahrer, die vielleicht jetzt als Kapitän mal doch noch einige Punkte oder einige gute Platzierungen beisteuern könnten. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass das Thema World Tour zumindest erledigt ist. Also das ist, glaube ich, absehbar. Kommt dann auch immer noch darauf an, wie viel Geld dann wirklich zur Verfügung steht. Ein Fahrer, der auch für nächstes Jahr anscheinend noch keinen Vertrag hat, Heinrich Hausler.
Fabian Wiegmann.
Absolut. Dann auch noch
Fahrer. Da können wir jetzt auch ein bisschen spekulieren, das wären ja jetzt auch Fahrer, die für Wiegmann haben wir ja schon mal gesagt, aber die für ein deutsches Team vielleicht nochmal interessant wären.
Genau, also ein Fabian Wiegmann, den hätte ich ja gern bei Stölting gesehen. Allerdings dadurch, dass jetzt Stölting da jetzt wirklich nur auf Kontinentalebene fährt, fällt der quasi raus. Also das wäre dann so ein Fahrer, der wäre dann vielleicht eher einer für Bora. Mhm. Ja. So ein Hausler könnte ich mir auch bei Bora vorstellen. Mhm. Ja, ich gehe davon aus, dass Romain Sicard jetzt seinen Vertrag bei Team Eurocar beispielsweise verlängert. Michele Scarponi, super Tour gefahren im Dienste von Nibali, wird damit sich halt auch verlängern. Also es sind noch einige Fahrer, die man auch so kennt. Matteo Pellucci von IAM Cycling, sehr, sehr schneller Mann, könnte da wahrscheinlich bleiben. Nikias Arndt, weiß nicht, ob er seinen Vertrag schon verlängert hat. Also inwieweit man dieser Liste da von Pro Cycling Stats wirklich vertrauen kann, das weiß man jetzt auch nicht. Manch einer hat halt schon eine Vereinbarung mit seinem jetzigen Arbeitgeber, aber es wurde einfach nur nicht veröffentlicht.
Ja, so ein Ruben Plaza zum Beispiel, ne, den schätze ich jetzt auch so ein.
Na gut, nee, der wird wohl das Team verlassen müssen.
Okay.
In Rubens Punkte, der jetzt wirklich gegen Ende der Saison auch im Seniorenbereich einige Ergebnisse hat einfahren können. Mit Sicherheit ein interessanter Mann für deutsche Teams. Ein Oscar Sevilla.
Der fährt auch noch rum, um Gottes Willen.
Ja.
Oscar für Sevilla, wer mit dem Namen jetzt nicht so, oder wer jetzt kurz nachdenkt, wer war das nochmal? Das war der Fahrer, der immer aussah wie ein kleines Baby und damals beim Team Telekom zu den guten Herrn Ulrichs Zeiten schon oder mitgefahren ist.
Ein Emanuele Sella, auch mit einer größeren Vergangenheit in jeglicher Weise. Ja, Andreas Stau von MTN Kubeka. Also ich glaube, da passiert in den nächsten Wochen noch einiges. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass vielleicht noch der eine oder andere Fahrer da wirklich vielleicht mal aus seinem Vertrag rausgekauft wird, je nachdem, oder ein Vertrag aufgelöst wird, um vielleicht einem Fahrerwunsch zu entsprechen. Aber da muss man einfach abwarten.
Also das ist das Team Alonso. Ihr werdet da in den nächsten Tagen mit Sicherheit auf den üblichen Nachrichtenseiten etwas zu lesen. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, falls ihr euch damit noch nicht so auskanntet, worum es da geht und was der Grund des Ganzen ist und auch, warum wir uns vielleicht über genauso wie über Contador da ein bisschen ja, das so skeptisch sehen, weil da ist halt schon viel heiße Luft gekommen, aber noch nie abgeliefert worden und das muss man, kann man dann ja vielleicht mal ein bisschen kritisch sehen. Was steht denn jetzt so UCI-Kalendermäßig? Wir haben es ja gerade schon erwähnt, also derzeit im Moment war heute Mailand-Turin durchgelaufen. Jetzt am Wochenende auch eins der, ich sag mal, schöneren Rennen, wie ich finde, das muss ich auch auf unserer Rückweg vom Urlaub auf der Rückfahrt drüber nachdenken, als man so ein bisschen schon ins Herbstliche gefahren ist. Die Lombardei-Rundfahrt
am kommenden. Ja, das Rennen der fallenden Blätter steht
sehr
jetzt
schön, an am Wochenende. Sehr schön, dass du es aufgegriffen hast.
Am Sonntag, ja, das ist ein Rennen. Da Burrito war jetzt die letzten zwei Jahre der Sieger, vor einiger Zeit oder früher auch Conego schon mal sehr erfolgreich. Mhm. Ja, also es gibt da einige Fahrer, die in den letzten Jahren da ihren Stempel da dem Rennen aufgedrückt haben. Valverde vielleicht wieder mit in der Verlosung. Das Ziel dieses Jahr ist ein bisschen anders. Also es geht nicht mehr so einen ganz steilen Anstieg am Ende hoch. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass vielleicht auch eine kleinere Gruppe vielleicht nochmal den Weg zusammenfindet ins Ziel. Mhm. Ja, ist das letzte große Rennen. Das ist wirklich ein absoluter Klassiker. Und danach, ja, das sind dann ja, so die Peking-Rundfahrt. Die wurde ja vor einigen Jahren aus dem Boden gestampft. Auf Worldtour-Ebene seit einiger Zeit. Mhm. Tony Martin auch schon mal erfolgreich. Aber das ist ein Rennen, das ist jetzt schon wieder auf dem absteigenden Ast. Also ich meine, sie verlieren auch den Worldtour-Status in absehbarer Zeit.
Es ist dann noch jetzt am Wochenende der Münsterland-Giro, am 3. Oktober traditionell. Da auch allen Startern, so im Jedermann-Bereich, alles Gute, kommt sicher und heil durch. Und ja, da gibt's natürlich auch das Profirennen. Und dann geht's ja auch schon, ich sag mal, auf UCI-Niveau, World-Tour-Niveau in den Fernen Osten. Die Tour of Beijing ist dann das nächste große oder die eigentlich die einzige Veranstaltung noch im Oktober. Und dann ist auch vorbei.
Absolut, dann geht's dann schon Richtung 2015.
Ja, hast du schon deine ersten Notizen gemacht?
Richtung 2015 noch nicht. Also es gäbe schon so das eine oder andere Rennen, das ich mir mal gerne anschauen würde.
Ach, was planst du denn?
Paris-Nizza würde mich mal sehr reizen. Mhm. Gerade die Côte d'Azur, so am Anfang des Jahres, so März, stelle ich mir sehr, sehr schön vor.
Das stelle ich mir, da passt du auch hin. Die Côte d'Azur im Anfang des Jahres. Mit einem Glas Weißwein, einem Hut.
Ja, klar. So.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vergiss dein Rad aber nicht mitzunehmen.
Auf meine Yacht.
Ja. Apropos Yacht, die haben auch viel geschossen in der Toskana, wo ich war. Da wurde viel gejagt.
Ja.
Nee, aber vergiss dein Rad nicht. Auch die Gegend um Nizza ist sehr, sehr schön zum Fahrradfahren. Hab gerade das Buch von Tyler Hamilton angelesen. Die haben sich ja damals auch da aufgehalten, halt sehr lange. Und die Gegend scheint wohl sehr gut zum Trainieren zu sein.
Ja, ich glaube, so Vino Kurov, wo er jahrelang da immer sehr, sehr gern trainieren hat, ja auch in Monaco gewohnt.
Ja, genau. Das ist ja nicht sehr weit.
Ah, nee, in Nizza hat er gewohnt. Und der Col d'Est, das wäre dann schon mal so ein Anstieg. Den hat man jetzt so jahrelang nur so im Fernsehen so ein bisschen erlebt, da einmal da hochfahren. Auch wenn er jetzt nicht so hoch ist wie so ein Alpenpass, ist doch mit Sicherheit auch mal schön.
Mach es, Chris. Pack dein Auto ins, pack dein Fahrrad ins Auto und hin damit. Das kann ich jetzt auch schon mal als kleiner Teaser für den nächsten Velo-Snack sagen. Das Fahren im Ausland ist nochmal etwas, je nachdem, in welchem, wo man natürlich sich befindet, aber das Fahrradfahren in der Toskana, wir hatten es im letzten Snack ja auch schon angesprochen, es war einfach traumhaft und es war traumhaft schön. Und im nächsten Snack dann auch deutlich mehr vom Rennen, welches ich in der Toskana gefahren bin, da werde ich mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Mit ganz viel Drama und großen Bildern und großen Gesten. Es war sehr, sehr schön. Fahrt auch im Ausland viel Fahrrad. So als Message des Ganzen. Chris, ich danke dir sehr, dass du mich über die WM informiert hast, dass ich all das, was ich verpasst habe, von dir jetzt nochmal erzählt bekommen habe. Ich hoffe, dass sowohl unsere alten Hörer als auch möglicherweise neue Hörer sehr viel Freude daran hatten und ihr jetzt zur WM nochmal alles so ein bisschen aufgearbeitet bekommen habt. Wenn ihr Fragen habt zur WM auch, das ist ja immer ein Event, der nicht ganz so üblich, der nicht ganz so im Fokus steht. Wir helfen gerne, ne? Stellt ruhig die Fragen und wir werden sie euch beantworten. Und ja, dann sprechen wir uns in 2 Wochen wieder und dann gucken wir mal, was bei der Tour de Beijing los ist, was das Team Alonso jetzt macht und die Krankenakte Contador. Das Buch
mit absolut.
Das Buch mit 7 Siegeln.
To be continued.
Ja, genau. To be continued, the never ending story of Contador and his illnesses. Vielen Dank, Chris, und euch allen einen schönen Tag. Fahrt vorsichtig und fahrt viel. Tschüss.
Ciao, ciao.